SRF 3.
Die verschleppten OSZE-Beobachter in der Ukraine sprachen heute mit Journalisten. Gegen 1 Million Menschen wollte dabei sein, wie 2 frühere Päpste in Rom heilig gesprochen werden. In Mazedonien wird gewählt, ändern wird laut Einschätzung unseres Korrespondenten nur wenig. Das Wetter morgen meist stark bewölkt und immer wieder Regen bei 10 bis 15 Grad. Am Mikrofon Angelique Welchli und Uli Zindl mit einem Nachrichtenüberblick.
Im Osten der Ukraine haben die festgehaltenen OSZE-Beobachter zu Journalisten gesprochen. Pro-russische Separatisten hätten die Männer an einer Medienkonferenz vorgeführt, melden Nachrichtenagenturen. Alle festgehaltenen Personen seien gesund, sagte ein Deutscher, der zu der Gruppe gehört. Die 8 Militärbeobachter aus verschiedenen europäischen Ländern sowie 5 ukrainische Soldaten waren am Freitag in der Stadt Slawiansk verschleppt worden. In Mazedonien wird ein neues Parlament und ein neuer Staatspräsident gewählt. Alle Meinungsumfragen deuten auf einen klaren Sieg des nationalkonservativen Ministerpräsidenten Nikolai Gruevski hin, der das kleine Land im Balkan seit 8 Jahren regiert. Der sozialdemokratischen Opposition sowie der albanischen Minderheit werden keinerlei Chancen eingeräumt. Südafrika hat den 20. Jahrestag seiner ersten demokratischen Wahl gefeiert. An den Feierlichkeiten in Pretoria lobte Präsident Jacob Zuma Staatsgründer Nelson Mandela und weitere Menschen und Organisationen für ihren Kampf gegen die Apartheid. Es sei viel passiert im Land in den vergangenen 20 Jahren, sagte Zuma. Er gestand aber auch ein, dass es bei der Armutsbekämpfung noch viel zu tun gebe und dass die Kriminalität in Südafrika zwar abgenommen habe, aber immer noch beträchtlich sei. Die britische Sicherheitsfirma Aegis verlässt die Schweiz. Sie ist in Krisen- und Konfliktgebieten tätig. Sie schließe ihren Sitz in Basel, weil die Schweiz ein schärferes Gesetz eingeführt habe, teilt Aegis mit. Das berichtet die Zeitung Schweiz am Sonntag. Letzten Herbst verabschiedete National- und Ständerat ein Gesetz, das es privaten Sicherheitsfirmen verbietet, sich direkt an bewaffneten Konflikten im Ausland zu beteiligen. Zum Sport. In der Schweizer Fußballmeisterschaft gewinnt Thun gegen St. Gallen mit 4:0 und Lausanne unterliegt den Berner Young Boys mit 0:1. Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat ihr Testspiel gegen Tschechien in Basel verloren mit 1:2. Das Wetter heute Abend und auch morgen Montag ist es beidseits der Alpen meist stark bewölkt und es fällt immer wieder Regen oder Schnee oberhalb von 1300 und 1900 Metern. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und maximal 15 Grad.
Info 3 Abend.
Zum ersten Mal in der Geschichte der katholischen Kirche sind heute 2 Päpste zusammen heilig gesprochen worden. Papst Johannes der 23., der Anfang des 20. Jahrhunderts Papst war, und Johannes Paul der 2., der 1978 zum Papst gewählt wurde. Die Messe heute wurde in alle Welt übertragen. Nach Rom pilgerten Hunderttausende und die Souvenirverkäufer machten ihr großes Geschäft. Judith Wipfler, Leiterin der Religionsredaktion von Radio SRF, hat die gesamte Zeremonie mitverfolgt. Ich fragte sie nach ihren Eindrücken von dieser Messe.
Ja, es war eine würdevolle Angelegenheit mit viel Andacht und auch viel stillen Momenten. Es war nicht so pompös, wie wir es auch schon erlebt haben auf dem Petersplatz. Also Purpur und Gold waren nicht zu sehen. Auch Franziskus, der neue Papst, wirkte ruhig und konzentriert. Ein bisschen gefehlt hat mir die Begeisterung bei ihm. Er wirkte etwas müde. Also so viel Enthusiasmus hat er da nicht reingepackt in diese Sache.
Allerdings war es ja Papst Franziskus selbst, der entschieden hat, 2 Päpste gleichzeitig heilig zu sprechen. Warum hat er das gemacht?
Dazu muss man sagen, das war natürlich nicht seine Idee. Also diese Heiligsprechungsverfahren, die dauerten ja schon Jahre, bei Johannes dem 23. schon Jahrzehnte an. Und da gab es ganz andere Gruppen, die sich dahinter geklemmt haben. Also bei Johannes Paul dem 2., dem ersten polnischen Papst, gab es viel Druck von der Straße. Gleich nach dessen Tod, santo subito, sofort heilig sprechen. Da, und eben, Heilige werden tatsächlich auch vom Volk mit den Füßen befördert. Darauf hat er nun reagiert, der neue Papst. Und ich denke, dass er den Johannes den 23. jetzt auch noch dazu heilig gesprochen hat, den Reformpapst, den progressiven Papst neben dem konservativen Johannes Paul II. Das ist für mich so ein bisschen ein Gegengewicht setzen, das auch noch zeigen.
Sie sprechen von einer langen Vorbereitung für so eine Heiligsprechung. Was heißt denn das? Stand da auch eine Lobby dahinter?
Also im Fall von Johannes Paul II. Ganz sicher, das war eine polnische Lobby. Für die Polen war er schon zu Lebzeiten so etwas wie ein Nationalheiliger. Er steht für den Kampf gegen den Kommunismus. Er steht für den Freiheitskampf der Polinnen und Polen. Und so wird er seither auch dort verehrt. Und die haben alles Mögliche daran gesetzt, diese Heiligsprechung in diesem Wahnsinnstempo in nur 9 Jahren hinzukriegen. Und haben auch Geld investiert, um die Gutachten zu erstellen, diese Interviews zu führen, die Reisen. Da waren die Polen einfach ganz fest dahinter und schon lange nicht mehr hat man so viele polnische Fahnen auf dem Petersplatz sehen können wie heute.
Nun waren es ja gegen 1 Million Menschen, die auf den Petersplatz nach Rom gepilgert sind, um bei diesen Heiligsprechungen dabei zu sein. Wie lässt sich diese Faszination erklären?
Ja, es macht einen schon stutzig, diese Begeisterung. Und ich denke, das hat auch der Johannes Paul II. Mit kreiert. Also er hat den Papst zu einer globalen Figur gemacht, durch seine medial wirksamen Auftritte, durch seine vielen, vielen Reisen, durch seine zeichenhaften Bilder, die er geprägt hat, die Erde küssen zum Beispiel. Und vielleicht ist er dadurch auch so etwas wie ein globaler Großvater geworden, denn er hat ja gerade Jugendliche wahnsinnig begeistert, obwohl er so konservativ war, gerade in Sexualfragen zum Beispiel. Der hat es geschafft, dass der Papst eine Figur der Weltöffentlichkeit geworden ist, auf die man einfach schaut, wo man auch dabei sein will. Vielleicht auch, wenn man gar nicht so fromm ist. Und im engeren Kreis ist er natürlich eine Identifikationsfigur, so wie ich es schon gesagt habe, vor allem für die polnischen Katholikinnen und Katholiken.
Judith Wipfle im Gespräch über die beiden Heiligsprechungen heute im Vatikan.
Info 3 Abend.
Mazedonien, eine ehemalige jugoslawische Teilrepublik und 2 Millionen Einwohner, EU-Beitrittskandidat allerdings schon seit 10 Jahren, viele Arbeitslose. Im Jahr 2012 waren es 31%, bei den Jugendlichen sogar fast 54%. Heute wählt Mazedonien ein neues Parlament und den Staatspräsidenten. Kaum jemand zweifelt, wer das sein wird. Der 44-jährige Nikola Gruevski, Regierungschef seit 8 Jahren. Südosteuropa-Korrespondent Walter Müller.
Nikola Gruevski möchte mehr sein als nur Regierungs- und Parteichef. Gruevski möchte in die Geschichte eingehen als Begründer der neuen nationalen Identität Mazedoniens. Dafür baut er ein superteures Gesamtkunstwerk namens Skopje 2014. Im Zentrum der Hauptstadt Skopje werden pompöse Staatsgebäude im pseudoantiken griechischen Stil hochgezogen. Nationaltheater, Außenministerium, Justizpalast und mehr. Alles eine städtebauliche Gräueltat, sagen Kritiker. Mit dem hunderte Millionen teuren Projekt will der Regierungschef nur eines bildlich machen. Wir sind Nachkommen eines antiken Volkes. Mit dem Raubzug auf die griechische Mythologie nimmt Gruevski in Kauf, sich Griechenland zum Feind zu machen. Keine Wahlveranstaltung der Gruevski-Partei ohne Nationalhymne. Seine Botschaft ist immer dieselbe. Wir sind prinzipientreu in der Politik, dem Volk verpflichtet und haben das Land vorangebracht, weil wir hart arbeiten. Die Integration in die EU ist und bleibt unser oberstes Ziel, lautet das Versprechen. Stimmt nicht, kontert die Politologin Lydia Dimova. Mazedonien sei auf dem Weg in die EU abgeschwenkt, der Beitritt ernsthaft gefährdet.
The political criteria of Macedonia are deteriorating constantly. Things are getting worse and worse.
Die politischen Bedingungen der EU würden immer weniger erfüllt, sagt die Expertin für den EU-Integrationsprozess. Gruevski hat die Gewaltentrennung im Staat faktisch aufgehoben und Mazedoniens Institutionen unter seine Kontrolle gebracht. Die Justiz, die Staatsverwaltung, die Medien. Das bemängelt selbst die EU in ihren jährlichen Fortschrittsberichten, kümmert sich jedoch nicht weiter darum. Mazedonien hat den Status eines EU-Beitrittskandidaten seit beinahe 10 Jahren und immer noch keinen Termin für den Beginn der Verhandlungen. Der Grund: Das EU-Mitglied Griechenland besitzt eine eigene Provinz namens Mazedonien und will deshalb dem kleinen Nachbarn diesen Namen nicht erlauben. Solange die mazedonische Regierung keinen Kompromiss anbietet, blockiert Griechenland Mazedoniens Beitritt in die EU. Regierungschef Gruevski sei an einer Lösung allerdings nicht interessiert, stellt Politologin Lydia Dimova fest. Nimm den Namensstreit als Entschuldigung plus Nationalismus und präsentiere dich als Nationalheld im Kampf gegen die Griechen. So einfach ist das für Gruevski.
Simple story.
Tatsächlich, Mazedonien steckt in einem ungemütlichen und bizarren Stillstand. Daran ändern auch die heutigen Wahlen nichts.
Unser Korrespondent Walter Müller über den letzten Regierungschef Mazedoniens, der mit aller Wahrscheinlichkeit auch der nächste werden wird. Die Urnen schließen um 19 Uhr.
Info 3 Abend.
20 Jahre ist es her, seit in Südafrika die erste demokratische Wahl stattfand. 20 Jahre seit dem Ende des Apartheid-Regimes. Das wird gefeiert, auch wenn es nicht nur zu feiern gibt. Aus Johannesburg berichtet Jan-Philipp Schlüter.
Vieles ist besser geworden im Land. Die Menschen sind frei, eine komplette schwarze Mittelschicht ist entstanden. Schwarze und weiße Menschen gehen in die gleichen Bars und Restaurants. Franz Gronje vom Institut für Rassenbeziehungen sagt, Südafrika ist ein viel besserer Ort als vor 20 Jahren, aber auch ein Ort mit großen sozialen und wirtschaftlichen Problemen.
The unemployment rate, I think, is the most serious.
Das Größte ist die Arbeitslosigkeit, die bei rund 40% liegt. Unser Bildungssystem gehört zu den schlechtesten der Welt. Die Kriminalität ist immer noch sehr hoch. Keine Frage, Südafrika ist ein besserer Ort, aber es ist noch weit von dem entfernt, wo es sein könnte. Für viele Millionen Südafrikaner ist das Leben in den vergangenen 20 Jahren kaum besser geworden. Sie sind unzufrieden mit der allmächtigen Regierungspartei ANC und Präsident Jacob Zuma. Aber Zuma und Co. wissen, sie können sich auf die Treue der Südafrikaner verlassen und werden auch diese Wahl deutlich gewinnen. Für Franz Gronje vom Institut für Rassenbeziehungen ist all das kein Grund, die Hoffnung zu verlieren.
Look, South Africa's been in a worse mess before.
Schauen Sie, Südafrika ist es schon deutlich schlechter gegangen. Denken Sie an die letzten Jahre der Apartheid. Wir haben uns davon erholt, insofern bin ich optimistisch. Unsere Vorhersage ist, der ANC wird zu spät merken, dass er einen Rückhalt verliert. Er wird innerhalb der nächsten 10 Jahre eine Wahl verlieren und eine Koalition aus Oppositionsparteien wird Südafrika regieren.
And opposition coalition will be governing South Africa.
Mancher Beobachter mag das utopisch finden, aber zumindest bei den jüngeren Wählern ist der ANC längst nicht mehr alternativlos. Ich glaube, der ANC hat nicht mehr die richtigen Antworten für die Menschen hier. Er hat viel versprochen und wenig gehalten. Wir sind alle enttäuscht. Vielleicht sollten wir mal eine der Oppositionsparteien wählen. Vielleicht können die hier etwas verändern.
Das war Info 3 am Sonntag, heute mit Angelique Welchli. Einen schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.